Vielen Dank für diesen lebendigen Lobpreis heute Morgen. Schön, dass wir heute Morgen so viele sind und ich begrüße euch, liebe Sklaven, liebe Diener, liebe Knechte und Knechtinnen. Schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr heute Morgen da seid und vielleicht wundert ihr euch, warum ich euch so anrede. Ich glaube, der Martin hat einen schönen Text gelesen, wo es um so einen Sklaven geht, der freigekauft wird. Und ich habe mir gedacht, das passt doch irgendwie, ich nenne euch einfach Sklaven. Und wenn euch das nicht gefällt, ich kann das auch anders, ich kann euch auch in der Muttersprache meiner Frau begrüßen. Und wie heißt das dann? Servus. Ne? Und Servus ist, die bayerische Variante von so einem Gruß. Und ich als Rheinländer musste mich da erst dran gewöhnen, an diesen lateinischen Überrest in der bayerischen Sprache, in dieser schönen Muttersprache meiner Frau. Aber wer lässt sich schon gerne mit Servus begrüßen, mit Sklave? Ich habe einen Text mitgebracht, Adam Herdl, der hat in seinem Buch Lateinische Überreste im bayerischen Dialekt, ihr müsst jetzt nicht glauben, dass ich sowas lese, sowas kann man heute googeln, der hat in seinem Buch geschrieben, ein anderes eng vertrautes Verhältnis drückt sich in dem bayerischen und österreichischen Gruß Servus aus. Der Gruß ist das lateinische Wort Servus, das heißt Diener. Es drückte in barocker, schwulstiger Zeit in Grußformeln die besondere Ergebenheit und Unterwürfigkeit des Grüßenden gegenüber dem Gegrüßten aus, etwa euer untertänigster, gehorsamer Diener. Also das klingt jetzt schon wieder anders, weil wenn ich jemand mit Servus grüße, dann drücke ich im Gruß meine Haltung aus. Darum geht's. Ich stelle mich dem anderen als Diener zur Verfügung. Deshalb nochmal ganz bewusst heute Morgen, Servus. Ja, ihr jetzt, soll ich jetzt dienen oder dient ihr mir? Also, aber Servus bedeutet genau das. Man sagt eigentlich, ich möchte dir dienen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, naja, aber der Herr Jesus hat doch mal gesagt, ich will euch nicht mehr Servus nennen. Ich will euch nicht mehr Diener nennen, nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und das hat Jesus tatsächlich gesagt in Johannes 15. Und das klingt natürlich besser. Da kann ich dann mir vorstellen, dass ich als Jünger nach Lust und Laune an der Seite meines Herrn chille, das genieße, dass ich bei ihm bin und um den Rest kümmern sich die anderen, einkaufen, kochen, die Füße anderer waschen und so weiter. Das alles ist dann nicht mehr meins. Und wir denken so, ach, die armen Martha-Christen, die immer nur dienen wollen, die haben es immer noch nicht begriffen. Wir müssen doch Maria-Christen sein. Wir sollen uns hinsetzen zu den Füßen des Herrn. Und als Jesus das sagte, das mit dem, ich will euch nicht mehr Knechte nennen, sondern ich will euch Freunde nennen, da war er mitten in dieser Rede vom Weinstock, Johannes 15. Ich werde nicht über den Weinstock predigen. Ihr habt diese Geschichte größtenteils sowieso mehr oder weniger im Kopf. Aber in diesem Gleichnis, was er gebraucht vom Weinstock und in dem, was er da alles so erzählt, drumherum, da geht es um diese innige, lebenserhaltende Beziehung zwischen dem Herrn, dem Weinstock, also Jesus, und der Rebe, den Jüngern. Also uns. Und der Job der Rebe, hat Jesus ganz eindeutig gesagt, ist es, einfach viel Frucht zu bringen. Das ist das, was wichtig ist. Und Jesus setzt auch in diesem Kapitel dieses Fruchtbringen in Beziehung zum Thema Liebe. Das zieht sich ja durch. Liebe zu Gott, sagt er, Liebe zu Gottes Geboten. Und laut Jesus zeigt sich die Frucht von uns, als Jüngern vor allen Dingen darin, dass wir einander lieben. Immer wieder, ne? Immer wieder dieses, ach, Jesus sagt, ja, wir müssen einander lieben. Aber er sagt das ja nicht nur. Er macht das vor. Jesus zeigt uns, wie das geht. Wer liebt, wer den anderen liebt, der will ihm auch dienen. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Dienen ist, wenn ich anderen etwas Gutes tun möchte. Das hat ganz, ganz viel mit Dienst zu tun. Und obwohl Jesus uns dieses Du anbietet, uns Freunde nennt, befreite er uns nicht total von diesem Gedanken, dass wir seine Knechte, seine Diener, seine Sklaven sind. Der Gedanke wird weiterhin auch in dem, was er sagt, mitschwingen. Und wer von uns die Kosten der Einladung Jesu in die Jüngerschaft überschlagen hat und wer seinen Servus, sagt man in Bayern, unter das Papier gesetzt hat und sagt, ja, ich will dir nachfolgen, der hat Ja gesagt dazu, Jesus zu dienen und dem Nächsten. Das zu tun und zu erfüllen, was Jesus möchte. Aber dieser Dienstgedanke, und das ist übrigens die letzte Predigt, die ich jetzt zum Thema Jüngerschaft halte, damit euch das nicht zu anstrengend wird, aber dieser Dienstgedanke, der ist lästig. Und man hat auch versucht, diesen Dienstgedanken in der Gesellschaft so ein bisschen zu verdrängen. Da heißt das heute zum Beispiel nicht mehr Kundendienst, sondern Kundenservice. Das klingt nicht mehr so streng. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Hingabe und die Gewissenhaftigkeit mancher Dienstleister tatsächlich gelitten hat, seitdem sie nur noch Service bieten. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da ist ein Wandel da. Dieses Dienen ist nichts, was man als toll empfindet. Und zur Zeit des Neuen Testaments, wenn man da vom Dienen und vom Diener gesprochen hat, dann war dieses Dienen auch immer mit dem fordernden Charakter verbunden. Jemand, der dienen musste, das war eher so einer von da unten. Das war der willenlose Knecht, der Sklave, der im Besitz seines Herrn war und der tun und lassen musste, was der dem sagte, ohne Kompromisse. Das war ein Diener. Aber Jesu Opfer, das, was Jesus am Kreuz getan hat, gibt uns oder kann uns eine ganz andere Motivation geben zum Dienen. Und die Geschichte, die Martin gelesen hat, die macht deutlich, dass man Jesus dienen kann aus Dankbarkeit für die Befreiung von der Sklaverei der Sünde. Dass Jesus uns herausgeholt hat aus diesem Zwang, unser Leben in der Sünde leben zu müssen. Und diese Story am Sklavenmarkt, die zeigt das. Und auch der Text, den du gelesen hast von Petrus, zeigt das auch. Und das ist unser Predigttext heute aus 1. Petrus 4, 7 bis 10. Und dieser Text ist neben den Geistesgabenkatalogen, die wir kennen, ne, aus Römer 12 und 1. Korinther 12 oder Epheser 4, wo es um unsere Geistesgaben geht, ist dieser Text eigentlich ziemlich zentral zum Thema Dienst. Aber ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel rausholen noch aus dem, was wir so in den Evangelien lesen. Vor allen Dingen, wenn wir genau darauf achten, was Jesus Christus selber gelebt hat in Sachen Dienst. Petrus geht hin und argumentiert zuerst mal mit der Naherwartung des Herrn. Das war den Aposteln damals ganz selbstverständlich. Die haben damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt, bald wiederkommt. Und Petrus argumentiert und sagt, es bleibt uns wenig Zeit, das muss Konsequenzen haben. Vers 7 könnt ihr mitlesen. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, die steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid wachsam und besonnen, lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Heute winken wir ja schnell ab, wenn jemand kommt und Endzeit ruft, weil wir ja schon so lange darauf warten, dass Jesus endlich wiederkommt. Aber wir wissen, das tun wir jetzt schon seit 2000 Jahren und es hat sich nichts getan. Und zweitens, die ganzen Endzeitprophetien, die wir in meinem Alter sind oder ein bisschen älter, die wir vor 40 oder 45 Jahren gelesen haben, Bücher von Wim Malgo und hast du nicht gesehen, alle diese Prophetien, die damals sehr, sehr spannend waren, vieles davon hat sich in Luft aufgelöst. Und ich will das nicht runtermachen oder so, aber wichtig ist, dass wir bei dem, was Petrus hier sagt, wenn er von Wachsamkeit und Besonnenheit spricht, dass wir verstehen, dass er uns keine Einladung gibt, zu spekulieren. So schön wie das Thema Endzeit ist und so schön wie das jetzt gerade auch wieder aufflammt, weil der Krieg in der Ukraine ganz nah an uns heranrückt und weil es die Russen sind, die da einmarschieren, Vorsicht, Vorsicht. Besonnenheit und Wachsamkeit, von der Petrus hier spricht, sind besonders dazu da, das Leben so besonnen und einladend zu leben, dass Menschen uns nach der Hoffnung fragen, die wir haben, auch in Krisenzeiten. Dass wir ein Leben leben, das einlädt und das geprägt ist von dieser Hoffnung, die wir immer noch haben dürfen und haben sollen, dass Jesus wiederkommt und dass er jederzeit wiederkommen kann. Da ist die Bibel ganz eindeutig. Und dann geht es da auch ums Gebet, bei dem, was Petrus sagt. Und ich glaube, das, was Bodo auch so einleitend gesagt hat, ja, es ist schön, wenn wir das zu Hause tun, wenn wir viel beten für die ganze Situation. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde wieder ganz neu uns fragen, wie sieht unser Gebetsgeist aus? Wo können wir einfach auch wieder mehr als Gemeinde mal zusammenkommen, ganz bewusst und beten für das, was uns bewegt? In Vers 8 sagt Petrus, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Wer wirklich liebt, der nimmt es mit den Fehlern der anderen nicht so genau. Das ist das, was hier eigentlich steht. Petrus macht deutlich, dass Familie sich trägt, aber auch erträgt. Dass wir die Macken, die wir haben, die Fehler, die wir machen, dass wir die vergeben. Das ist unsere Kernkompetenz, weil Jesus Christus in uns lebt und er derjenige ist, der uns vorgemacht hat, wie man vergibt. Liebt euch, das hat Jesus gesagt und das hat Jesus vorgelebt. Und man hat den Eindruck, wenn man das Neue Testament liest, das, was seine Jünger so geschrieben haben, die haben viele Lektionen, glaube ich, nicht begriffen. Aber diese Lektion, die Jesus ihnen erteilt hat, liebt, die haben sie begriffen. Die kommt immer und überall vor. Herzliche Liebe, das ist die Grundlage, wenn man einander dienen will. Wenn wir einander dienen, dann lieben wir einander. Und umgekehrt, wenn wir einander lieben, dann dienen wir einander. Und das, was die Menschen beobachten, an der Art und Weise, wie wir das leben, das zieht sie an. Das macht sie fragend nach diesem Jesus. Ich habe einen Text dazu noch gefunden, der das ein bisschen unterstreicht. Den schiebe ich mal ein aus Hebräer 10, Vers 24. Da steht, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und im Original steckt sehr, sehr stark dieser Gedanke dahinter, dass wir sehr bewusst und sehr absichtlich, sehr aufmerksam auf den anderen sind. Das ist die Idee dahinter, dass wir ganz bewusst und ganz absichtlich aufmerksam sind auf den anderen, um ihm Gutes zu tun und ihm zu dienen. Und dann in Vers 25 schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, deshalb ist es auch wichtig, aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern, jetzt kommt's wieder, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also diese Konsequenz aus diesem Aufmerksamsein aufeinander, sich wirklich kümmern, gucken, wie es dem anderen geht, dann daraus folgend, bleibt nicht zu Hause, sondern seid füreinander da, wenn sich die Gemeinde, die Hausgemeinde damals auch versammelt, damit ihr was tun könnt, euch ermutigen. Ermutigen durchzuhalten. Das waren Christen, die wurden verfolgt. Das haben wir alles nicht mehr. Und neben dieser Ermahnung vom Schreiber des Hebräerbriefes, diesen Meetings damals nicht fern zu bleiben, hat Herr Petrus dann ja auch noch zusätzlich geschrieben, bleibt nicht nur fern, sondern seid auch gastfrei. Und wenn wir biblisch leben wollen, wenn wir Gott beim Wort nehmen, dann suchen wir einerseits die Gemeinschaft mit Geschwistern aus der Gemeinde, weil die Bibel das sagt, und auf der anderen Seite öffnen wir unsere Häuser, lassen andere rein, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und manchmal mag uns das ein bisschen anstrengend sein, immer für andere da zu sein. Wir machen das unser ganzes Leben lang schon als Ehepaar, immer für andere da zu sein. Und dann denkt man manchmal, dieses Jesus, ich nenne euch jetzt nicht mehr Knechte und Diener und euch Freunde, das müsste doch eigentlich ein bisschen entspannter sein, nicht so anstrengend. Aber das ist genau das, was Jesus vorgemacht hat. Er hat sich in Menschen investiert. Das ist das, was er von uns möchte. Und jetzt legt Petrus noch einen oben drauf. Jetzt geht er hin in Vers 10 und sagt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, dann erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Jeder soll. Das klingt wie keine Ausnahme. Wir haben Gaben bekommen, sagt Petrus, und die sollen wir nutzen. Wozu? Um dem anderen Gutes zu tun. Das ist die Idee dahinter. Einander zu dienen. Dem anderen etwas Gutes zu tun. Also ich Gabe, ich dich segnen. So müssen wir das verstehen. Wir haben etwas bekommen, um anderen Gutes zu tun und ihnen zu dienen. Also Gott macht kein Geheimnis daraus, dass es seine Idee war, schon von den ersten Seiten der Bibel an, uns zueinander und füreinander anzulegen. Das ist das, was Gott wollte, von Anfang an. Und das ist das, worauf auch die Ewigkeit hinzielt. Dass wir zueinander und füreinander angelegt sind. Dass wir nicht unser eigenes Leben leben, sondern dass wir ein gemeinsames Leben leben. Und wir können Gemeinde verstehen wie ein Sack voller Murmeln. Ich habe den dankenswerterweise dann bekommen nach meinem Aufruf. Wenn wir Gemeinde verstehen wie ein Sack voller Murmeln, die so aneinander klatschen, da ist mal die eine oben, mal ist die andere oben. Und manchmal suchen die Murmeln auch nach so einem größeren Loch in diesem Netz, um einfach abzuhauen, sich da durchzutun. Alles sind individuelle Einheiten. Ne? Jedes Ding ist für sich alleine, lebt nicht, sieht aber einigermaßen gut aus. Und die Murmeln stehen eigentlich für ein Leben, wo man sagen kann, ja, ich zuerst und Jesus second, ja, als zweites. Aber wir als Gemeinde, wie verstehen wir uns? Und ich glaube, dass unser Verständnis von Gemeinde eigentlich sein muss, dass wir eine Traube sind. So eine schöne Traube habe ich jetzt nicht bekommen, aber das ist eine Traube und ihr nehmt das wahr. Und diese Traube, die hängt ja normalerweise an einer Rebe und diese Traube besteht wiederum aus vielen einzelnen Trauben. Aber das hier, das ist nicht tot, sondern organisch. Und das ist etwas, was am Weinstock, die Rebe, die am Weinstock dran ist, die ihre Kraft aus Gott bezieht, aus dieser Verbindung zu Jesus Christus bezieht. Das ist die Traube und viele kleine Trauben sind da dran und die sind am Weinstock und beziehen ihre Kraft. Leblose Murmeln sind lieblose Murmeln, die sind schön und gut, aber irgendwann verliert man sie im Sand. Aber das hier, das steht dafür, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir dafür sorgen, dass Kraft durch uns fließt, dass wir die anderen, die mit an dieser Traube hängen, mit versorgen, dass sie uns nicht egal sind, sondern dass wir alle füreinander da sind. Wir haben alle Gaben und wir haben alle diese Gaben bekommen, um einander zu dienen. Und darum geht's bei Gemeinde. Es braucht Trauben. Es braucht keine Murmeln. Ihr könnt toll aussehen, wie Murmeln, aber es hilft nichts. Was wir brauchen in der Gemeinde sind Menschen, die wie Trauben sind. Die kommen jetzt mal wieder weg. Genau. Und manche Christen haben sich daran gewöhnt, auch in Gemeindeveranstaltungen zu gehen, mit dem Ziel, vor allen Dingen etwas mitzunehmen, mit nach Hause zu nehmen und betrachten auch einen Gottesdienst oft als etwas, wo sie etwas für sich rausholen wollen, vorausgesetzt, der Lobpreis ist okay und vorausgesetzt, die Predigt ist nicht langweilig. Dann habe ich heute was mit nach Hause genommen. Das ist oft so die Idee, die bei uns dahinter steht. Und das ist auch okay. Natürlich ist der Gottesdienst auch dazu da. Aber wer Gemeinde als eine organische untereinander verbundene Einheit versteht, wie so eine Traube am Weinstock, der kann nicht nur so denken. Das reicht nicht. Weil dann, wenn wir das verstanden haben, dass wir eine Traube sind, dann kommen wir sonntags morgens hier hin und wir entscheiden uns ganz bewusst, unsere Aufmerksamkeit für den anderen aufzubringen. Und wir stehen hier vorne und sagen, Servus, ich stehe dir zur Verfügung. Ich möchte dir dienen, deshalb bin ich hier. Und das fängt schon bei der Begrüßung anderer an. Mit dem Blick in die Augen und dem freundlichen, schön, dass du da bist. Versucht's mal. Ich gebe dir echte Wertschätzung. Ich nehme dich wahr. Unsere Amy habe ich letzte Woche beobachtet. Die ist ja jetzt 9 und die steht ja immer vorne und sprüht euch so die Hände ein und so. Und letzte Woche war ich ein bisschen geplättet, als ich gesehen habe, dass die, ohne dass sie irgendjemand aufgefordert hat, ans Auto gegangen ist, als die Ilse kam und die Tür aufgemacht hat und der Ilse geholfen hat, aus dem Auto zu steigen. Ich dachte, wow, mein Enkelkind. Nein, habe ich nicht gedacht. Aber ich war total bewegt, dass sie in ihrem Alter diese Aufmerksamkeit hat, diese Wertschätzung hinzugehen und zu helfen, dieses Herz des Dieners, fand ich toll. Und wer Technik macht, wie Marc und Matzen, und wer Lobpreis macht, wie ihr, wer Kaffee kocht, wie Anke heute Morgen, dann ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir das machen. Und wenn wir verstehen, warum wir das machen, weil wir das für Jesus machen und für die anderen Trauben, dann fangen wir an zu begreifen, worum es hier geht. Wenn wir das als lästig empfinden, hier hinkommen, denken, ja, heute müssen wir Lobpreis machen, heute müssen wir Technik machen, heute müssen wir Kaffee kochen, dann haben wir nicht verstanden, worum es geht. Wir sind dazu da, einander zu dienen, weil wir gemeinsam drin hängen. Wir hängen gemeinsam dran, eigentlich, als diese Traube am Weinstock. Und wer biblisch leben will, wem das so wichtig ist, immer dieses biblische Leben zu leben, der will Nachfolge als nah an Jesus Folge leben. Und das bedeutet, dass er den Blick auch für den anderen hat. Der will sich hineingeben in diesen lebendigen Organismus Gemeinde. Darum geht's. Darum geht's, wenn wir heute Morgen zusammenkommen, dass wir uns einbringen in einen lebendigen Organismus. Ja? Einbringen ist dann ein Bedürfnis. Sich auszuklinken ist ein ganz großes Missverständnis. Jesus wünscht sich, dass wir uns einbringen in diesen Organismus. Und es ist unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung zu fragen, was kann ich mit meinen Gaben tun? Wo kann ich mit meinen Gaben dienen? Es ist nicht meine Verantwortung als Pastor oder unsere Verantwortung als Älteste oder Gemeindeleitung. Es ist nicht unsere Verantwortung, auf euch zuzukommen und euch zu bitten, helft uns doch bitte. Uns fehlen Leute bei der Moderation. Uns fehlen Leute bei der Sonntagsschule. Im Grunde genommen wäre es cool, wenn wir auch noch ein anderes Musikteam hätten. Es wäre cool, wenn, es gibt unheimlich viel zu tun. Und es ist nicht unsere Verantwortung, auf euch zuzukommen, sondern es ist eure Verantwortung zu fragen, was kann ich mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, tun, um meinem Nächsten zu dienen, um zu entlasten, um zu erquicken und zu ermutigen. Und ich bitte dich, warte nicht darauf, dass sich irgendjemand freundlich fragt. Lass das, was ich dir heute Morgen sage, einfach mal zu Herzen gehen. Und lass das an dich ran. Nutz deine Gaben, bring dich ein, diene Jesus. Und wir haben wirklich noch eine Menge vor und auch noch eine Menge zu tun. Hier steht in diesem Text, gute Verwalter der Gnade Gottes zu sein und sich als solche zu erweisen. Damit sind nicht die Ältesten gemeint. Damit ist nicht die Gemeindeleitung gemeint. Damit sind nicht alle die gemeint, die sich sowieso schon einbringen. Wir alle sind gemeint. Wir alle sind gemeint, uns mit unseren Gnadengaben einzubringen. Und das Tolle ist, wenn man so eine Predigt hört, dann denkt man immer, so, ne? Aber versteht's doch mal anders. Versteht doch mal das Dienen, sich für Jesus einzubringen, als ein echtes Vorrecht. Als etwas, das ein echtes Privileg ist, weil Jesus uns vertraut, weil Jesus uns das Vertrauen schenkt und sagt, Jeder von euch ist fähig dazu, sich in diese Gemeinde einzubringen. Jeder. Egal wie alt, auch über 90. Der kann dann vielleicht nicht mehr zu vielen Veranstaltungen kommen, aber er kann zu Hause beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr es tut, weil wir es als Gemeinde brauchen. Also die Frage ist, was wollen wir? Was wollen wir tun? Wollen wir Gemeinde wachsen sehen? Sehnen wir uns als Gemeinde insgesamt danach, dass noch mehr Familien kommen, dass noch mehr Kinder kommen? Heute Morgen ist die Hütte voll, ich bin total platt und ich freue mich, dass Gott Gebet erhört. Ja, aber wir wünschen uns noch mehr, oder? Wir wünschen uns Jugendliche, wir wollen Gutes noch besser machen und wir wollen neue Wege gehen als Gemeinde. Aber wollen wir das wirklich? Wollt ihr das auch? Oder ist das nur der Wunsch von uns als Gemeindeleitung und ein paar Leuten, die sich zum Aufbruch treffen? Wünscht ihr euch, dass Menschen Jesus kennenlernen? Dass da draußen Leute endlich erfahren, dass das, was ihnen fehlt, Jesus ist? Wollt ihr Gott verherrlichen und nicht nur, indem wir schöne Lieder singen, sondern auch dadurch, dass wir Zeugnis sind? Dass wir als Gemeinde einen guten Ruf entwickeln? Petrus sagt in Vers 11, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Das ist jetzt an mich adressiert. Dann geht's weiter. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, wie Kaffee kochen, Toiletten putzen, dann soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Darum geht's. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig, sagt Petrus. Amen, sagt er da. Merkt ihr was? Es geht wirklich nicht um uns. Jünger sein dreht sich um Jesus. Ihm zu dienen und dafür zu sorgen, dass Gott die Ehre bekommt. Es geht nicht darum, dass wir eines Tages sagen können, die Hütte ist wieder voll, so wie zu Zeiten vom Hans Ahlgeier. Darum geht's nicht. Es geht nicht um Zahlen. Es geht darum, dass Gott geehrt wird. Aber jede Person mehr, die hier vorne steht und Gott anbetet, ist das Ziel. Und dieses Anspornen aus dieser Hebräerstelle, die ich eben gelesen habe, die enthält im Griechischen die Idee, herauszufordern. Ne, manche mögen das an meinen Predigten nicht, ne? Aber das ist biblisch, herauszufordern. Es hat so ein bisschen sogar die Idee von provozieren, mache ich auch gerne. Uns herauszufordern, Nachfolge ernst zu nehmen, weil keiner von uns weiß schon alles, keiner von uns hat alles, auch ich nicht. Und das, was manchmal wie Druck klingt, ist kein Druck, sondern es ist einfach Gottes Anspruch und Gottes Bitte, letztendlich schlicht und einfach, dass wir unsere Pflicht erfüllen. Wir können dieses Bild auch nehmen von diesem Sklaven, von dieser Geschichte, die Martin gelesen hat. Und ich habe es oft gesagt und ich werde es immer wieder sagen, wenn ihr wirklich Erfüllung erleben wollt in eurem Leben, dann ist die Bibel eindeutig, dass diese Erfüllung in leidenschaftlicher Hingabe, in leidenschaftlichem Dienst für Jesus liegt. Ihr könnt alles haben, ihr könnt alles besitzen, ihr könnt wochenlang Urlaub machen, ihr könnt alles haben, aber wirkliche Erfüllung liegt darin, dass wir Jesus dienen. Und das nicht zu sagen, weil es unsere Komfortzonen oder unsere Bequemlichkeit oder unser Konsumverhalten hinterfragt, das ist keine Lösung. Manchmal muss das gesagt werden und ich gebrauche meine Gabe jetzt heute Morgen hier. Ich predige, weil mir daran liegt, dass diese Traube, diese organische Traube immer organisch bleibt. Dass wir nie wieder in irgendeiner Form Gefahr laufen, zu Murmeln zu werden. Und ich glaube sogar, dass wenn der ein oder andere von uns eine Murmel ist, dass Jesus in der Lage ist, aus uns wieder Trauben zu machen. Die Gemeinde hier und alle Gemeinden weltweit brauchen Menschen, die entschieden sind. Leute, die mitmachen. Wir brauchen keine Mitläufer. Und Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht. Wenn wir uns entscheiden, Murmeln zu sein, dann ist das unsere Entscheidung. Aber dann können wir zu Hause mit diesen Murmeln auf dem Sofa spielen. Jesus will keine Mitläufer. Jesus will Menschen, die aktiv sind, die mitmachen. Man kann sich mit diesem Netz voller bunter Murmeln klackernd zu Hause hinsetzen und die Zeit vertreiben, sogar online, auch egal. Aber Jünger sollten eine Sache nicht tun, andere Trauben hängen lassen. Lass die anderen Trauben nicht hängen. Und ich glaube, einige Leute unter uns dienen wirklich viel. Und vielleicht auch mehr, als sie sollten. Und als Nachfolger Jesu sollten wir fragen, Herr, wo kann ich entlasten, wo kann ich dienen? Ich möchte Frucht bringen. Ich möchte an dieser Traube sein. Petrus sagt das nochmal, jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und meine Bitte ist, denkt drüber nach, wo könnt ihr euch einbringen? Und ich bin selber eine einzelne Traube an dieser großen Traube. Und ich hänge an diesem Weinstock. Und ich hänge da und möchte mich einbringen, aber ich brauche auch euch. Ich brauche auch den anderen. Und ich möchte dich nicht hängen lassen. Und ich frage dich, was kann ich für dich tun? Aber bitte lass du mich auch nicht hängen, sondern frag dich, was kannst du für mich tun? Das ist Gemeinde. Ärgere dich nicht über meine Herausforderung, weil als ich meinen Job vor einem Jahr angetreten habe, da war mir klar, ich kann und ihr könnt von mir nicht erwarten, dass ich es einfach hinnehme, dass diese Gemeinde, die ich über alles liebe, mit einem Altersdurchschnitt von über 60, einfach so weitermacht. Dafür diene ich nicht. Sondern ich möchte, dass wir in einigen Jahren zurückblicken und sagen, Gott ist uns gnädig gewesen. Meinen Dienst, wie gesagt, möchte ich tun, um euch darin zu bestärken, zu dienen und alles zu geben für Jesus, weil ich glaube, das ist Erfüllung. Und ich glaube auch eben an dieses Wunder, dass manche Murmel zu einer Traube wird. Und ich bin nicht schuld, Petrus ist schuld, weil der redet die ganze Zeit von Dienst. Ich lese ja nur vor, was in der Bibel ist und äußere ein paar Gedanken, ne? Wir verwechseln das manchmal. Wir denken, da vorne steht ein Prediger und der will uns was Böses. Aber wenn er seinen Job macht, dann verkündet er uns das Wort Gottes. Und dann bin nicht mehr ich derjenige, der euch herausfordert, sondern es ist Gottes Wort. Also stellt euch diese Frage, liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst, dann wird diese Liebe dich befähigen und motivieren, alles für Jesus zu tun. Und ich kann mir den Mund fusselig reden und ich kann einladen, Jesus zu dienen, aber das bringt alles nicht. Das bringt alles nichts, wenn euch die Liebe Christi nicht drängt, ihm zu dienen. Und deshalb müssen unsere Taten zeigen, ob unser Liebesbekenntnis zu Jesus ein echtes ist. Also warte nicht, dass sich die Dinge verändern, sondern gestalte mit. Veränder du. Mach mit. Komm rein. Bring dich ein mit deinen Gaben. Und lass dich gebrauchen. Ach so, Petrus geht ja noch einen Schritt weiter. Das ist echt ein Lümmel. Dann geht er noch hin und sagt, tut das ohne Murren. Ne? Also nicht motzen, nicht klagen. Einfach machen. Und Jesus hat auch das vorgemacht. Das ist ja das Interessante. Jesus, die Bibel sagt das ja, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, ohne zu murren. Er hat den Mund nicht aufgemacht. Er ist ans Kreuz geführt worden, er ist vorher geschlagen worden, er ist gefoltert worden und er hat den Mund nicht aufgemacht. Er hat es vorgemacht, uns zu dienen, ohne murren. Und ich kann das jetzt schulterzuckend zur Kenntnis nehmen oder ich kann meine Antwort leben wie dieser Sklave, der befreit worden ist, der sich an die Füße seines Meisters schmeißt und sagt, von jetzt an bin ich für dich da und zwar freiwillig. Und Jesus war interessant, das hat mir mein Sohn beigebracht, deshalb brauchen wir einander, also der Patrick, der da hinten irgendwo sitzt, der hat ein interessantes Buch gelesen, wo eben nochmal richtig deutlich wird, Jesus war kein Befehler, sondern Jesus war der Herausforderer. Aber vor allen Dingen war Jesus der Vormacher. Jesus hat vieles vorgemacht einfach und nicht befohlen, jetzt macht mal. Er hat auch das ein oder andere vorgemacht und dann gesagt, macht's wie ich. Also dieses Copy und Paste, wo wir mal drüber gesprochen haben. Aber Jesus, Markus 10, Vers 45 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben. Das macht Jesus für dich und für mich. Auch wenn das in der 30. Minute einer Predigt ist oder so, keine Ahnung. Aber dieses antike Wort vom Dienen, was die Bibel oft gebraucht, dahinter steht dieses Bild von jemand, der sich eine Sklavenschürze umbindet, der sich dann hinkniet und anderen Leuten ihre dreckigen, stinkenden Füße wäscht. Das ist die Idee, die hinter diesem Dienen steht. Und der Hammer ist ja, dass das nicht nur eine Idee ist, sondern dass Jesus hingeht in Johannes 13 und das vormacht. Er wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt dann, macht's wie ich. Das ist Jesus. Macht's einfach vor. Und nochmal, beim Dienen geht's nicht um mich. Nie, nicht, niemals, nicht, ich, mir, meiner, mich. Es geht nicht um mich. Und Paulus in Galater 1, Vers 10 sagt das, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede oder diene, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollen würde oder wollte, wäre ich nicht mehr ein Diener Christi. Arbeitet euch nicht am Prediger ab, wenn der da vorne steht und euch Dinge sagt, die euch nicht passen, sondern überprüft euren persönlichen Dienststatus. Habt ihr Jesus lieb? Ich glaube das. Aber dann lasst Taten folgen. Und das ist mein persönlicher Wunsch und auch mein Ziel, dass das passiert unter uns schon im eigenen Interesse. Jetzt bin ich fast fertig. Die Frage ist, wofür wir unsere Gaben tatsächlich nutzen. Und ich möchte dich nochmal ganz bewusst gegen Ende einladen, deine Gaben hier in der Gemeinde einzubringen. Und dafür musst du nicht Mitglied in der Gemeinde sein. Wir brauchen Leute, die uns helfen, die für Entlastung sorgen in verschiedenen Bereichen. Ich habe das gesagt. Und ich sage jetzt so, ich liebe ja Wortspiele. Und ich bitte euch, hört bei diesem einen Satz nochmal zu. Bitte kommt heute auf Stefan oder mich zu. Traube dich. Ah, okay. Aber das ist mir wichtig, dass wir nicht nach Hause gehen und gehen wieder raus und haben eigentlich gemerkt, Gott spricht uns an und wir reagieren nicht. Bitte reagiert. Es ist eure Verantwortung zu reagieren. Copy und paste. Macht Jesus nach. Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln oder dienen sollen. Es gibt genug zu tun. Servus.